Bier ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin und herzlich willkommen aus dem Kreishaus an der Eschstraße. Mein Name ist Lars Kurs. Im benachbarten Landkreis Vechta hat ein tragischer Vorfall die gesamte Region erschüttert. Ein Ereignis, das weit über die Grenzen eines einzelnen Landkreises hinaus Fragen aufwirft. Sie werden es mitbekommen haben. Ein 33-jähriger Mann wurde schwer verletzt in einem Graben im Lohner Stadtteil Brockdorf gefunden. Keine Zeugen, keine klaren Abläufe. Erst die Rechtsmedizin brachte Gewissheit. Die tödlichen Verletzungen, denn inzwischen ist der Mann verstorben, wurden ihm von seinem eigenen Hund, einem American Bully XL, zugefügt. Seitdem steht nicht nur ein einzelnes Tier im Mittelpunkt, sondern ein ganzes System. Ein DNA-Abgleich, ein anstehender Wesenstest, die Fragen nach Verantwortung und die Erkenntnis, dass Behörden in solchen Ausnahmesituationen unter einem enormen Druck stehen. Dieser Fall zeigt nämlich eindrücklich, wie schnell ein persönliches Schicksal zu einem öffentlichen Thema werden kann und wie eng Emotionen, Sicherheit und Gesetzgebung miteinander verwoben sind. Das Thema Sicherheit wird geregelt im niedersächsischen Hundegesetz, das gibt schon seit 15 Jahren und regelt landesweit eigentlich alles rund um Sachkunde, Registrierung, Kennzeichnung, Gefährlichkeitsfeststellung, Auflagen für auffällige Hunde, Pflichten und auch Halter. Und genau das führt uns heute nach Cloppenburg, denn wenn es um die Einhaltung des niedersächsischen Hundegesetzes geht, laufen ganz viele Fäden hier im Ordnungsamt des Landkreises zusammen. Hier wird registriert, geprüft, bewertet und im Ernstfall auch gehandelt. Zwei Menschen, die diese Verantwortung tagtäglich tragen, sind heute dabei. Einmal Pia Kuhlmann, zuständig für die Umsetzung des Hundegesetzes im Landkreis Cloppenburg. Freue mich, dass Sie da sind. Moin, Frau Kuhlmann.
Moin, moin.
Und Landrat Johann Wimberg, der die politische und administrative Perspektive vereint. Moin, Herr Wimberg.
Moin, Herr Kors.
Mit Ihnen spreche ich darüber, wie unser Landkreis vorbereitet ist, wenn ein Fall plötzlich eskaliert, wie konsequent Regeln angewendet werden und wo die Grenzen eines Gesetzes liegen, das Sicherheit schaffen soll, ohne pauschal zu verurteilen. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Wimberg, Sie sind ja nun selbst Hundehalter. Haben Sie jemals Ihre Fähigkeit im Umgang mit Hunden offiziell unter Beweis gestellt? Also haben Sie einen Hundeführerschein oder einen Sachkundenachweis irgendwann abgelegt?
Meine Frau ist diesbezüglich die entsprechende führende Person, was unseren Hund angeht, hat die Hundeschule mit dem Hund besucht. Das haben wir nicht nur bei diesem, auch beim früheren Hund schon so gemacht. Und das zahlt sich am Ende auch aus. Dann ist das schon ein großer Vorteil. Und ich kann nur aus unseren Erfahrungen sagen, dass man diese Zeit und Kraft auch investieren muss. Das kann gerade, wenn man einen Welpen bekommt, auch eine sehr anstrengende Zeit sein, das erste Jahr, die dann aber sehr gut investiert ist und man freut sich nachher über ein Tier, das man dann auch tatsächlich, und das ist bei unserem Hund so, überall mit hinnehmen kann.
Frau Kuhlmann, alle Hundehalter müssen ihre Sachkunde nachweisen, ne? Wer kontrolliert das denn?
Dafür sind die Städte und Gemeinden zuständig von dem jeweiligen Wohnsitz des Halters.
Dieses Gesetz, über das wir hier heute reden, sagt ja nun ganz klar, ein Hund muss so gehalten und geführt werden, dass von ihm keine Gefahr ausgeht.
Richtig.
Wie beurteilen Sie denn eigentlich die Verantwortung der Halter hier im Landkreis und wo sehen Sie Grenzen, an denen die Behörden auch eingreifen müssten?
Ja, unter anderem ist es ja oft der Fall, dass die Leute den Hund dann einfach frei auf den Hof laufen lassen. Dann kommen da Leute dran vorbei, gehen spazieren und der Hund kommt, um sein eigenes Grundstück zu bewachen, nach vorne gerast und bellt vielleicht auch, auch wenn es vielleicht gar nicht die Aggression zeigen soll und der Hund das gar nicht im aggressiven Sinne meint. Aber Leute, die eventuell keine Erfahrung mit Hunden haben oder sogar Angst vor Hunden haben, die erschreckt das doch schon sehr, dass man dann oft auch Rückmeldungen bekommt, da kommt ein Hund aggressiv vom Hof gestürmt in unsere Richtung, auch wenn der Hund vielleicht gar nicht aggressiv ist, aber für fremde Leute macht das den Eindruck, weil die den Hund ja an sich nicht kennen. Und da sollte ich schon als Halter auch Sorge für tragen, dass keine anderen Leute Angst haben vor meinem Hund und dass der auch unbeaufsichtigt vielleicht nicht da auf den Hof rumläuft und vor allem den Hof nicht verlässt.
Nun heißt es ja immer wieder, Hunde spürten, wenn jemand Angst vor ihnen hätte. Und es heißt auch, eines, was du nicht tun solltest, das gilt für alle Tiere, nicht panisch wegrennen. Das löst im Hund offenkundig dann eher die Reaktion aus, dass er dann auch entsprechend nachsetzt. Und wenn ein Hund dann tatsächlich beißen sollte und es zu einem solchen Beißvorfall kommt, wie läuft denn die Meldung eines solchen Vorfalls bei Ihnen im Landkreis ganz konkret ab?
Also oftmals teilen sie es auch bei der Wohnsitzgemeinde mit, obwohl wir eigentlich die Zuständigen sind vom Ordnungsamt des Landkreises für gefährliche Hunde. Sprich, es wird einmal bei uns angezeigt, am besten möglichst detailliert. Wenn man das nur kurz mitteilt, dann schicke ich auch oft einen Fragebogen raus, wo dann nochmal explizit auf diesen Vorfall bestimmt ein paar Fragen gestellt werden. Unter anderem, wann genau sich der Vorfall ereignet hat. Und was genau passiert ist, wie der Hund verletzt wurde oder der Mensch verletzt wurde, gibt es irgendwelche Arztberichte oder Fotos der Verletzung? Da ist es schon wichtig, dass man so detailliert wie möglich Angaben zu diesem Beißvorfall an sich macht, damit wir da auch weiter vorgehen können und gucken können, okay, inwieweit hat es tatsächlich auch eventuell eine innerartliche Auseinandersetzung gegeben oder es ist doch tatsächlich eine Aggression festzustellen. Da muss man immer gucken. Es gibt ja auch bei den Bissen an sich verschiedene Beißkraftstärken. Da kann man bei Fotos oft auch schon einiges erkennen. Daher ist es wichtig, so detailliert wie möglich und mit viel Input uns den Vorfall mitzuteilen. Ich kann nicht sagen, wir haben jetzt eine bestimmte Rasse, die extrem ist und wir haben jedes Mal wieder einen Vorfall, beispielsweise, was viele denken, mit dem Schäferhund, der natürlich sehr territorial ist und seinen eigenen Bereich oft beschützt. Also es kann auch beim Labrador passieren, sodass wir wirklich bei den Beißvorfällen gefühlt von jeder Hunderasse mal irgendwie was haben und es nicht nur grundsätzlich immer die Hunde sind, wo alle denken und vermuten, okay, das muss ein gefährlicher Hund sein. Es kann auch ein Rottweiler ganz lieb sein.
Aber sehr territorial sind ja auch kleine Hunde zum Teil veranlagt.
Das stimmt.
Mal Dackel.
Ja, das stimmt. Das ist auch oft.
Gut, aber wenn es nun mal zu einem solchen Beißvorfall gekommen ist oder noch schlimmer, sage ich mal, sich so etwas wiederholt und Ihnen werden solche Fälle bekannt, dass ein Hund mehrfach auffällig wurde, wie reagieren Sie dann?
Sobald uns ein Beißvorfall gemeldet wurde, fahre ich immer mit einem Kollegen bei uns aus dem Veterinäramt, mit unserem Amtstierarzt, fahren wir immer zusammen raus, gucken uns den Hund zu Hause an, begutachten das, sprechen über den Vorfall an sich, wie es aus Sicht des Halters passiert ist, haben im Voraus natürlich auch mit dem Betroffenen gesprochen, wie es aus deren Sicht passiert ist und gucken dann, okay, woran kann es vielleicht gelegen haben, dass diese Situation so entstanden ist und dann wird halt eine Einschätzung gemacht. Wird der Hund tatsächlich als gefährlich eingestuft oder nicht? Oftmals ist es auch so, dass es dann nicht zu einer Gefährlichkeitsfeststellung kommt. Also die sind natürlich trotzdem aktenkundig und die Beißvorfälle sind registriert. Und wenn wir dann nach einiger Zeit nochmal wieder einen Beißvorfall kriegen und nochmal wieder, natürlich fahren wir bei jedem Beißvorfall raus und gucken, woran es gelegen hat. Wenn man mehrere Beißvorfälle hat, ist dann natürlich schon eher der Punkt, dass man sagt, okay, da war es doch nicht mehr eine kleine innerartliche Auseinandersetzung, sondern dann schon ein gesteigertes Aggressionspotenzial.
Sie sagten ja gerade, wir sind im Grunde genommen für die Einhaltung, dass Menschen auch einen Sachkundenachweis vorweisen können oder einen Hundeführerschein gar nicht zuständig. Haben Sie überhaupt einen Überblick darüber, welche aggressiveren Hunderassen hier gehalten werden im Landkreis Cloppenburg?
Nein, grundsätzlich nicht. Also wenn ich einen Beißvorfall gemeldet bekomme, dann habe ich natürlich den kurzen Draht mit der Gemeinde und informiere mich dann natürlich auch, ob da überhaupt ein Hund gemeldet ist bei den Personen, ob die diesen Sachkundenachweis haben. Aber sonst grundsätzlich kann ich nicht sagen, wie viele Hunde in welchem Ort gemeldet sind und welche Rassen.
Also wir könnten jetzt gar nicht darüber die Menschen informieren, ob es so einen American Bully XL auch hier im Kreis Cloppenburg gäbe.
Nee, das kann ich so nicht sagen.
Wenn ein Hund als gefährlich eingestuft wird, dann greifen ja sofort Auflagen wie Leinen oder auch Maulkorbpflicht. Kontrollieren Sie denn die Einhaltung dieser Auflagen oder macht das denn auch die Heimatkommune wieder dementsprechend?
Also die Heimatkommune wird natürlich von mir darüber in Kenntnis gesetzt, was für Auflagen wir dem Hundehalter für diesen Hund auferlegt haben. Und natürlich wird darauf geachtet, dass es dann tatsächlich auch eingehalten wird und dass die Person dann auch wirklich mit dem Maulkorb spazieren geht oder mit der Leine, je nachdem, was für Auflagen die halten. Und wenn das nicht entsprechend umgesetzt wird vom Halter, kann das natürlich auch mit einem Bußgeld geahndet werden.
Welche Voraussetzungen muss denn eigentlich ein Halter erfüllen, um überhaupt eine Erlaubnis für einen als gefährlich eingestuften Hund zu bekommen? Und wie streng prüfen Sie diese Kriterien?
Ganz streng. Also wenn ein Hund tatsächlich von uns als gefährlich eingestuft wird, dann muss umgehend ein Antrag auf Halten eines gefährlichen Hundes gestellt werden von dem Halter. Und da sind natürlich bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, wie beispielsweise der Halter muss, ja okay, was im meisten Fall so ist, sein 18. Lebensjahr vollendet haben. Er muss eine erforderliche Zuverlässigkeit durch ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Er muss die persönliche Eignung besitzen. Sprich, wenn man da Anhaltspunkte hat, dass es vielleicht nicht der Fall ist, kann die Behörde auch ein fachärztliches Gutachten anfordern. Dann muss die praktische Sachkundeprüfung mit dem als gefährlich eingestuften Hund nach Einstufung absolviert werden. Das sind so die Auflagen, die der Halter an sich hat. Der Hund selber muss einen Wesenstest machen, wo seine soziale Verträglichkeit nachgewiesen werden muss und muss mit einem Chip gekennzeichnet sein, sowie eine Haftpflichtversicherung haben. Mhm. Und das wird auch alles tatsächlich kontrolliert und erst dann, wenn diese ganzen Voraussetzungen erfüllt sind und vorliegen, erst dann kann eine Haltungserlaubnis auch erteilt werden.
Wie läuft so eine Kontrolle ab?
Genau, man geht ja zum Wesensprüfer, da gibt's eine Liste von anerkannten Wesenstestern. Da geht man hin, da wird der Wesenstest gemacht und dann gibt's danach ein Gutachten über diesen Wesenstest. Und das Gutachten muss bei mir eingereicht werden. Und dem kann ich entnehmen, ob der Hund sozialverträglich ist oder nicht.
Aber die Kosten trägt der Halter?
Ja.
Wissen Sie, wie hoch die sind?
Von, sag ich mal, 600 bis 800 Euro ungefähr ist alles dabei.
Also es geht schon ins Geld?
Ja, auf jeden Fall.
Weil das eben sehr individuell ist, da kannst du nichts von der Stange nehmen, ne?
Genau.
Wie häufig kommt es denn eigentlich vor, Frau Kuhlmann, dass Halter an der Zuverlässigkeitsprüfung scheitern, etwa weil das polizeiliche Führungszeugnis Auffälligkeiten enthält?
Häufiger als man denkt. Und da bestimmte Straftaten im Führungszeugnis auftauchen, so dass eine Zuverlässigkeitsprüfung halt nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Und dann muss man natürlich auch gucken, gibt es in dem Haushalt eine andere Person, die zuverlässig ist, dass man den Hund an die andere Person übertragen kann? Oder führt es tatsächlich dazu, dass der Hund letztendlich sichergestellt werden muss, weil man sagt, okay, in diesem Haushalt ist keine Person, die den Hund zuverlässig führen kann.
Persönliche Eignung kann ja im Zweifel auch durch ein fachärztliches Gutachten überprüft werden.
Richtig.
In welchen Fällen greifen Sie denn zu diesem Instrument?
Also unter anderem zum Beispiel, wenn einem bekannt ist, dass da Drogen, Alkohol oder sonstige Suchtmittel eine Rolle spielen in diesem Haushalt. Das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass es vielleicht nicht mit der persönlichen Eignung passt. Es gibt natürlich auch andere Gründe.
Ein gefährlich eingestufter Hund darf ja nur gehalten werden, wenn der Halter, Sie sagten es schon, eine praktische Sachkundeprüfung mit genau diesem Tier auch besteht.
Richtig.
Wie herausfordernd ist denn diese Prüfung in der Praxis?
Kommt drauf an, wie gut erzogen und wie allgemein der Hund ist, würde ich behaupten. Wenn man einen Hund hat, wo man sagt, okay, das Mensch-Hund-Verhältnis funktioniert und der Hund hört auf mich. Es war vielleicht mal ein Vorfall, der aus irgendeinem Grund passiert ist, was ich keiner erklären kann. Dann wird es mit Sicherheit einfach sein, diese Prüfung zu bestehen. Aber wenn natürlich die Mensch-Hund-Kombi nicht passt, kann es natürlich auch schwer sein, diese Prüfung überhaupt mit dem Hund durchzuziehen.
Auch der Hund selbst muss ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen, etwa einen Wesenstest. Sie haben es auch schon erzählt. Wie läuft denn eigentlich ein solcher Test ab und wie aussagekräftig ist das Ergebnis denn aus Ihrer Sicht?
Oh, schon sehr gut. Also ich war selber auch jetzt bereits einige Male beim Wesenstest dabei, um mir auch mal ein Bild davon zu machen, wie läuft es überhaupt ab. Und es ist tatsächlich so, dass dort verschiedene Situationen getestet werden. Da gibt's eine Vorgabe, wer was getestet werden muss, wie. Und da wird der Hund schon tatsächlich mal bis auf die Niere geprüft, kann man schon fast sagen. Einige Situationen, beispielsweise natürlich dann auch nicht mit echten Kindern, aber mit Puppen, die schreien, die Begegnung im Kinderwagen, andere Hundebegegnungen oder wenn er angerempelt wird, der Hund, oder im Fahrstuhl eine enge Situation, Drohverhalten. Also da wird schon einiges abverlangt dem Hund auch. Und das heißt auch nicht, dass der Hund in jeder Situation der liebste Hund sein muss. Ein Hund darf auch in einigen Reaktionen mal etwas zeigen. Aber er darf halt nicht nach vorne gehen und dann losbeißen wollen. Das ist ein Unterschied.
Immer wieder gibt es ja Beschwerden über Hundegebell auch. Das Hundegesetz greift hier aber nicht. Also das muss man auch ganz deutlich sagen. Wie beraten Sie denn eigentlich Bürgerinnen und Bürger, die mit solchen Alltagskonflikten, so möchte ich sie mal nennen, zu Ihnen kommen?
Natürlich geht es erstmal darum, dem Nachbarschaft Frieden zuliebe auch, würde ich sagen, selber das Gespräch zu suchen mit dem Halter. Dass man da wirklich mal versucht, mit dem zu sprechen, woran kann es liegen und wie kann der Halter eventuell auch was machen, dass der Hund nicht mehr den ganzen Tag am Bellen ist. Ansonsten ist es grundsätzlich so, dass die zuständige Wohnsitzgemeinde dafür eher der passende Ansprechpartner ist und die Zuständigkeit nicht beim Landkreis liegt.
Frau Kuban, viele Hundehalterinnen und Hundehalter sind unsicher, wo sie verlässliche Informationen finden. Welche Rolle spielt das zentrale Hunderegister Niedersachsen? Und warum ist es auch so wichtig, dass alle Hunde dort korrekt erfasst sind?
Genau, also jeder Halter ist verpflichtet, seinen Hund dort zu registrieren. Das kann man auch ganz einfach online machen oder telefonisch. Und es ist wichtig, wenn der Hund dann doch mal, es kann ja auch ein lieber Hund sein, aber wenn der Hund dann doch mal abhaut und einfach von irgendeiner fremden Person dann gefunden wird, dann kann man natürlich auch in der Tierarztpraxis den Chip auslesen lassen und da dann auch sehen, okay, der Hund ist im Niedersächsischen Hunderegister registriert und die Person ist Halter des Hundes, um den schnell ausfindig zu machen.
Das LAVIS stellt Listen anerkannter Prüfer und Literatur auch zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung bereit. Wie gut werden denn diese Angebote genutzt und wohin können sich Menschen wenden, die Fragen haben?
Also wenn man Fragen zu gefährlichen Hunden hat, darf man sich natürlich auch gerne jederzeit bei mir melden. Dafür bin ich ja da. Bei LAVIS kann man auch einige Informationen bekommen. Ansonsten alles zur Hundeanmeldung rund um Dokumente, die zur Hundeanmeldung vorgelegt werden müssen, ist dann bei der zuständigen Wohnsitzgemeinde.
Wo kann ich solche Hundeführerscheine oder Sachkundenachweise erlangen?
Bei anerkannten Sachkundeprüfern. Also da gibt's auch bei LAVIS eine Liste, wo die ganzen Hundetrainer oder Hundeschulen aufgelistet sind. Und da kann man dann selber anrufen und sich Termine machen, um diesen Hundeführerschein zu erlangen.
Ist es denn auch so eine Zweiteilung aus Theorie und Praxis?
Ja. Erst ist eine Theorieprüfung und die muss man auch vor Hundeanschaffung absolvieren. Und danach gibt's noch eine Praxisprüfung.
Vor Hundeanschaffung?
Ja. Ich muss erst die theoretische Eignung nachweisen, bevor ich mir einen Hund kaufe. Oder langjährige Hundeerfahrung. Da gibt es ja verschiedene Voraussetzungen.
Herr Wimberg, wenn Sie auf all das jetzt mal blicken, Registrierung, Sachkunde, Gefahr, Tierverordnung, Gefährlichkeitsfeststellung, was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Rat, den Sie Hundehalterinnen und Hundehaltern im Landkreis Cloppenburg mitgeben können?
Ich kann ein Stück weit ja aus eigener Erfahrung sprechen und denke, dass es schon wichtig ist, sich wirklich Gedanken zu machen, ob die Anschaffung des Hundes gut und richtig überlegt ist. Wir erleben ja auch immer wieder, dass es immer so einen Feiertagshype gibt, also auch Hunde als Geschenk zu machen, nach dem Motto, ach, der ist doch süß. Was da dran hängt, ist häufig etwas, was vielleicht manchmal nicht zu Ende überlegt wird. Und deshalb glaube ich, muss man sich sehr gut überlegen, wenn man sich ein Haustier, einen Hund anschafft, welche Konsequenzen das hat. Funktioniert das? Hat man die Zeit dafür? Kann man sich damit auseinandersetzen und auch umfassend damit genug beschäftigen? All das ist sehr, sehr wichtig, um am Ende auch für Tier und Halter eine gute Situation zu schaffen, weil am Ende dann auch es wichtig sein muss, dass so ein Tier auch in der Öffentlichkeit oder auf dem Hof und im Umgang mit Menschen geführt werden kann und man sicher sein kann, dass nichts passiert, so gut es eben geht, sage ich dazu, weil es ist am Ende immer auch ein Tier, aber man kann eine Menge dazu beitragen oder den allergrößten Teil, sage ich mal, dazu beitragen, dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn man das eben nicht tut, dann kann es auch wirklich zu einer Belastung werden und zu einem Problem schlimmstenfalls und das sollte allen erspart bleiben.
Ganz herzlichen Dank an Pia Kuhlmann und Landrat Johann Wimberg für die Einblicke und die Zeit. Danke auch Ihnen wieder fürs Zuhören und Ihr Interesse. Wir ist hier, gibt es alle 14 Tage freitags neu. Bis zum nächsten Mal und seien eine gute Zeit. Wir hören uns.
Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.